fast vergessen, als ein deutscher Unternehmer Microsoft angriff. Aber wenn man ganz genau ist, muss man sagen, es geht darum, als Theo Liefen Bill Gates angriff. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob Bill Gates den Angriff überhaupt mitbekam. Selbst Theo Liefen sagte mir später in einem unserer persönlichen Gespräche, keine Ahnung, ob Gates immer alles mitkriegt, was seine Leute so machen und ob er das alles so will. Aber die Company, also Microsoft, merkte den Angriff des damals wichtigsten deutschen Computerhändlers schon und wehrte sich auch.
Digisaurier History. Als ein deutscher Unternehmer Microsoft angriff. Eine Geschichte von Chancen, Möglichkeiten und eines einflussreichen Unternehmers aus den 90er Jahren. Erzählt von Christian Spanik. Viel Spaß.
Es ist eine zentrale Frage in dieser Geschichte und nicht nur in dieser. Wollte Bill Gates immer alles, was in seinem Unternehmen passierte? Plante er alles? War er immer das strategische Mastermind? Ich finde, das ist eine gute Frage, die sich im Positiven wie im Negativen aus meiner Sicht durch die Microsoft-Geschichte in Deutschland und vermutlich auch weltweit zieht. Eine Frage, die unser aller Verhältnis zur Gates Company stark prägen sollte und aktuell prägt, auch zum 50. von Microsoft und zum 40er von Windows. Leben und lieben die das, was sie machen? Oder verkaufen die das bloß? Auch das war eine zentrale Frage. Wer jemals bei Theo Liefen im Büro war und damals den berühmten Kabelbaum mit unendlich vielen Anschlüssen, die irgendwie an seinem Schreibtisch immer rausguckten und verbaut waren, gesehen hat, der wusste, der Mann nutzt, was er verkauft. Der liebt, was er tut. Und wie ging es ihm, Theo Liefen, mit dem damals jungen Mann aus Redmond?
Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. Windows.
Respekt vor den Fähigkeiten hatte Theo Liefen seine Einschätzung von Gates mal definiert. Aber aus Respekt muss nicht zwangsläufig Sympathie werden. Oh nein, schon gar nicht Liebe oder Gefolgschaft, wie sie zu anderen IT-Firmen dieser Zeit entstand. Nehmen wir nur das Beispiel Apple. Bei Microsoft wird es wohl für viele immer bei diesem eigenartigen Gefühl bleiben, das man vermutlich als Hassliebe bezeichnen kann? Aber erstmal einen Schritt zurück. Theo Liefen griff also Microsoft an. Ich denke, da gibt es jetzt Menschen, die das gelesen haben oder hören und sagen, wer genau ist Theo Liefen? Oh, stimmt. Der Name der Person mag in Vergessenheit geraten sein. Viele kennen eher noch seine Firma, Wobis Computer. Aber simpel gesagt, Theo Liefen gehört zu den am meisten unterschätzten Playern in der Geschichte des Computers in Deutschland, wenn nicht in Europa. Er war mit einer der wesentlichen Architekten der Computerlandschaft in ihren Anfängen. Und ich bedauere bis heute, dass es nicht dazu gekommen ist, dass ich die eigentlich geplanten 30 Minuten Filmporträt über ihn damals für Neues machen konnte. Er hätte es mehr als verdient. Aber die Redaktion sah das damals anders. Dennoch, die Geschichte, die ich heute erzählen will, ist die von den Anfängen eines Kampfes, der am Ende nicht mit dem Sieg Davids endet, aber auch nicht mit seiner Niederlage. Alles beginnt mit einer denkwürdigen Fahrt im Rolls-Royce oder sowas ähnlichem. Die Vorarbeiten zu dem Thema Theo Liefen Spezial liefen undercover. Ich war auf eigene Faust unterwegs und wollte recherchieren und war fest entschlossen, diesen Mann mit einem Film in Neues Spezial zu porträtieren. Nur der Sender wusste es noch nicht. Liefen hatte einfach aus meiner Sicht so viel bewegt in dieser Branche. Er steckte so voller Energie, Begeisterung für Technik und voller Überraschungen. Er war einfach mehr als nur ein Computerhändler. Also ideal für so ein Porträt. Es sei mir erlaubt, hier einen kurzen Einschub zu machen. Er war nicht der einzige der deutschen Computermacher, die ich porträtieren wollte, der damals von Seiten des Senders und der Redaktion nicht umgesetzt wurde. Der Grund war einfach. Man hatte das Gefühl, dass das ja alles Anbieter im Markt sind und man die als öffentlich-rechtlicher Sender nicht featuren darf. Ich verstehe das im Nachhinein sehr gut. Damals fand ich es völlig unverständlich, denn wir hatten kein Problem damit, Interviews mit irgendwelchen Amerikanern zu machen, die dort sozusagen irgendwas geleistet haben. Ob das nun ein Philipp Kahn war oder ob das ein Steve Jobs war oder. All diese Leute, natürlich wollte man von denen ein Porträt oder ein langes Interview. In dem Fall der deutschen Macher der Szene war das weitaus schwieriger. Wie gesagt, das ist aus heutiger Sicht betrachtet schade, aber natürlich auch aus damaliger Sicht der öffentlich-rechtlichen Sender sehr verständlich. Natürlich könnte ich mir jetzt überlegen, das vielleicht jetzt als Digisaurier zu machen. Aber das ist eine andere Geschichte, da muss ich erstmal drüber nachdenken, weiter in unserer eigentlichen Story. Was war das eigentlich für eine Zeit damals? Welche Computer spielten eine Rolle? Am besten, wir gucken mal, was wir auch im Artikel getan haben, in die Werbung von Wobis. Da gab es einen Mann, der kommt ins Bild. Wir sehen einen Intel Pentium Computer mit allem möglichen Zeug. Ein Highscreen natürlich.
Hier hinter mir steht der Phobis Computer des Jahres. Ein Intel Pentium PC mit Farbmonitor, Tastatur.
Und darunter steht ein völliger Fantasiepreis. Und dann kommt der Mann und sagt Folgendes.
Leider ist der Preis total krank. Da hilft nur unser bewährter Preishammer. Sehen Sie, jetzt ist der Preis vom Pentium PC wieder gesund.
Und ganz am Schluss nimmt er einen kleinen Handstaubsauger raus und saugt die Scherben von dem Mondpreis, der mit dem Preishammer zerstört wurde, auf und freut sich. Genauso wie Millionen von Wobis-Kunden, die damals sagten, jawohl, genau das ist die Art, wie ich Computer haben will. Leistungsfähig und preiswert. Das war die Zeit von Theo Liefen und von Wobis. Das war Anfang der 90er Jahre. Die Wobis AG war gegründet, die Metro-Gruppe hatte bereits erhebliche Anteile und der Erfolg in diesen Jahren war enorm. Hunderttausende PCs wurden in Deutschland unter der Marke Highscreen, sozusagen der Hausmarke von Wobis, verkauft. Die Geschichte der Firma, von der Studentenbude, die Rechenschieber verkauft, zum einflussreichsten Verkäufer und sogar Computerhersteller letztendlich, war einfach großartig. Und so kam es zu dieser denkwürdigen Autofahrt in einem, wenn ich mich recht erinnere, Rolls-Royce. Warum ich wegen des Autos nicht mehr sicher bin? Weil mich der Mann, der es steuerte, viel mehr interessierte. Und ich überhaupt keinen Blick für Autos habe, im Gegensatz zu unserem Kollegen Udo Freialdenhofen. Ich habe einfach keine Ahnung von Autos. Wie auch immer, wir waren auf dem Weg nach Belgien. Ein Katzensprung von Wobis in Aachen entfernt. Nach einem langen Tag, in dem mir Liefen per Auto und Flugzeug zeigte, wie er an unterschiedlichsten Standorten PCs baute und mit seiner Art der Produktion und seiner speziellen Einkaufspolitik dafür sorgte, dass sie bezahlbar blieben. Bevor ich zum privaten Teil komme, der sich dann anschloss, noch folgender Hintergrund. Die Einkaufspolitik, von der hier die Rede ist, war, dass er versuchte, immer erst sehr kurzfristig die Komponenten einzukaufen, sozusagen am Spotmarkt. Er hat mir damals erzählt, als wir eine der Produktionshallen besichtigten, dass er versucht, dass keines der Teile, die hier verbaut werden, älter als ein paar Tage sind, bevor sie quasi im Lager eintrafen und dann direkt verbaut werden. Auf diese Art und Weise konnte er sehr, sehr regelmäßig den Preis sehr niedrig halten, weil er immer auf den letzten Stand der Preisentwicklung eingehen konnte. Gut, zurück zum Geschehen des Abends. Nach diesem langen Tag waren wir beide offenbar immer noch nicht müde. Es ging nun zu einem privaten gemeinsamen Abendessen bei ihm zu Hause. Hintergrundgespräch, nichts Offizielles. Und wir hatten noch einige Minuten bis zur Ankunft, hörten klassische Musik im Auto, als er plötzlich sagte, man muss doch was gegen dieses Monopol machen können. Es war klar, was er meinte. Microsoft, ganz wichtig, die Rede war damals noch nicht von Windows. Es ging ihm um die dominante Marktmacht von MS-DOS. Und dass wir uns nicht falsch verstehen, das ist zwar eine Insider-Geschichte, aber ich plaudere hier kein Geheimnis im klassischen Sinne aus, denn ich war garantiert nicht der Erste, dem er das erzählte. Es war seine Art, bestimmte Ideen vorab zu testen, indem er sie einigen Leuten zeigte oder erzählte und guckte, was die dazu sagen. Ob es nur um die neue Design-Idee ging, zum Beispiel, wir machen jetzt die wichtigsten Anschlüsse am PC nach vorn, da muss man nicht unter den Schreibtisch kriechen. Wirklich wahr, das war eine seiner Ideen, die auch irrsinnig erfolgreich waren. Oder eben die Sache mit dem Betriebssystem. Man müsste was Eigenes auf den Markt bringen, bei der Menge an PCs, wir verkaufen, müssten wir das hinkriegen. Ein ganz typischer Theo-Diefensatz. Tja, und ich? Ich war Christian, der Vorkoster. Ich war wirklich gewissermaßen der Vorkoster, obwohl man weiß ja, wie deren Geschichte manchmal endet, zumal wir auf dem Weg zum Abendessen waren. Bevor sich also irgendwer Sorgen um mich macht, sagen wir lieber mal, ich war einer der Beta-Tester dieser Idee. Das sind die Vorkoster der digitalen Zeit, meist mit weniger tödlichem Ende. Nach seinen ersten beiden Halbsätzen, die eher nach laut gedacht klangen, schwieg Theo Liefen und steuerte offenbar gedankenverloren über die kleinen Straßen. Ich nahm mir also etwas Zeit zum Nachdenken, bevor ich antwortete und während er schwieg. Was sollte man auf so eine Frage antworten? Noch war ja nicht konkret geworden. Dieses Monopol war eine gern genommene Floskel in Sachen MS-DOS. Und natürlich auch in Sachen Microsoft generell. Die Chance, damit einen Verteidiger auf die Barrikaden zu rufen, war denkbar gering. Wer mochte damals schon Microsoft? Die waren irgendwie nicht dazu da, gemocht zu werden. Werner Ticke Küstenmacher beispielsweise hatte Microsoft bei der Präsentation eines ganz speziellen Buches namens DOS 9.2 in Frankfurt als größenwahnsinnigen Laden, der nach der Weltherrschaft strebt, parodiert. Obwohl er selbst einen erheblichen Teil seines frühen Erfolges seiner Bücher Microsoft und deren Produkt MS-DOS verdankte, die es überhaupt ermöglichte, Bestseller wie MS-DOS mühelos verpackt in einer gelben Dose oder Mr. Batchman zu schreiben. Batches waren damals gern genommen, um bestimmte Probleme zu lösen. Werner parodierte und wir haben alle wirklich sehr und herzlich gelacht. Ich habe an dem Buch übrigens sogar, wie einige andere, die hier aktiv sind, mitgeschrieben. Das war aber erst einige Jahre nach der Autofahrt. Die Stimmung war aber die gleiche. Ich saß im Auto neben dem schweigenden Theo Liefen und dachte nach. Einerseits über das Gesagte und andererseits darüber, ob er nun eine Einschätzung von mir wollte. Vermutlich ja. Also begann ich vorsichtig und recht zaghaft. Microsoft, die haben halt einen riesigen Markt, also direkt vor der Haustür. Ich auch. Das kann doch nicht so schwer sein, so ein Betriebssystem zu schreiben, unterbrach Liefen etwas unwirsch. Ups. Betriebssystem? Selber machen? Wo bist DOS oder so? Ich versuchte es nochmal vorsichtiger. Okay, aber es haben ja auch schon andere versucht, warf ich zugegeben etwas destruktiv ein. Obwohl ich die Idee schon faszinierend fand. Schließlich muss man ja sagen, dass die hatten aber alle keinen Zugang zum Endkunden. Keine Filialen, verkauft nicht 100.000 PCs in ganz Europa, haben keinen Denkzettel wie wir. Genau, das hatte ich auch gerade gedacht, aber Theo Liefen sprach es aus und es war nicht von der Hand zu weisen. Das war der Unterschied. Vielleicht kurz noch ein Hinweis. Der Denkzettel war nicht etwa ein Denkzettel, wie man ihn umgangssprachlich verwendet, sondern das war tatsächlich der Prospekt von Wobis, der millionenfach über Computerzeitschriften verteilt wurde, regelmäßig, ich glaube jeden Monat oder womöglich gar alle 14 Tage, wo die Leute die neuesten Angebote fanden und die neuesten Rechner. Kurz und gut, alles, was Wobis eben so unters Volk bringen wollte. Das Entscheidende für ihn war eben diese Auflage, Millionen von Denkzetteln. Sein Gedanke war total einfach. Er sagte, wenn zum Beispiel die Chip einen Rechner von uns gut testet, irgendeinen Highscreen, dann sorgen wir dafür, dass Millionen davon erfahren. Wenn sie nicht gut testet, schreiben wir dazu nichts im Denkzettel und es erfahren nur die paar hunderttausend, die die Chip lesen. Das war seine Logik von Marketing. Also Völlig klar, der Mann hatte eine Idee davon, wie er Dinge verkaufen konnte. Er hatte eine entsprechende Marktmacht, er hatte die Verteilungssituation und er hatte eben den Denkzettel. Es ist wahr, das war ein großer Unterschied zu allen anderen, die das versucht hatten. Und da wir gerade schon über das Thema Größenwahn gesprochen hatten, im Sinne von Werner Tiki Küstenmacher, kann man sich natürlich die Frage stellen, eine Konkurrenz zu MS-DOS, war das jetzt Größenwahn oder wäre das vielleicht eine einmalige Chance gewesen? Aus heutiger Sicht kann man also sagen, war der verrückt? Nein. Jahre später schrieb er ein Buch, das er mir mit persönlicher Widmung schenkte und über das ich mich sehr freute. Der Titel des Buches, Unternehmer sein heißt frei sein. Es war Theo Liefens unternehmerische Freiheit, solche Gedanken zu fassen und im Zweifelsfall umzusetzen. Ich hatte das Glück, so einen Moment mit einem sehr faszinierenden Zeitgenossen zu teilen. Was wäre gewesen, wenn er damit Erfolg gehabt hätte? Wenn er mit einigen wirklich guten Programmierungen ein Highscreen-Betriebssystem auf den Weg gebracht hätte? Zuerst in Deutschland, dann in Europa und dann? Wäre das der Zeitpunkt gewesen, die Computergeschichte zu ändern? Statt Redmond die schöne Stadt Aachen zum Zentrum der IT-Welt zu machen? Deutschland in eine Vormachtstellung zu bringen? Eine Position, die wir heute oft so sehr vermissen und bedauern, dass wir irgendwann den Abzweig verpasst haben. War das ein möglicher alternativer Weg, ein Abzweig auf der kleinen Straße in Belgien? Ich weiß es nicht. Bis heute bin ich unsicher. Was denkt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Mail dazu. Meine Einschätzung heute, es war wohl nicht wirklich der entscheidende Moment. Es war vermutlich in Wirklichkeit nur einfach ein Moment auf einer Landstraße nach Belgien, in dem wir dann beide darüber nachdachten, was aus diesem Gedanken wohl werden könnte. Und auch wenn wir beim Abendessen noch einige Zeit über Varianten, Chancen und Risiken diskutierten, ich habe mittlerweile all die anderen Argumente vergessen, die uns einfielen. So wie auch das Auto, in dem wir dahin gefahren sind. Ich erinnere mich vor allem noch an sein wunderbares Klavierspiel an dem Abend, denn im Grunde war uns in Wahrheit schon in dem Moment auf der Landstraße, glaube ich, beiden doch eher klar, vermutlich klappt das eher nicht. Ein System programmieren, Vertrieb über Wobis-Kanäle hinaus, das Projekt im Markt durchsetzen und bei den Aktionären der AG international erfolgreich sein, Hardwarehersteller überzeugen, ein bisschen viele Baustellen. Aber Gedanken sind frei, erst recht die von Unternehmern. Und es wird euch nicht überraschen, aufgegeben hat er den Plan nicht. Er hat sich sogar einiges einfallen lassen mit seinen Marktmöglichkeiten. Reden wir mal über Varianten eines Angriffes. Nach dem Motto Nadelstiche statt Kampf. Um es klar zu sagen, dieser große David-Plan ist nie umgesetzt worden. Aber David, Theo Liefen, hat offensichtlich aus all den Gesprächen mit seinen Beta-Testern und digitalen Vorkostern dieser Zeit den Eindruck gewonnen, die Stimmung für einen Wechsel wäre schon da. Und so kam es zu Varianten dieses Angriffs. In den folgenden Jahren, das ist an unterschiedlichsten Stellen nachzulesen, war es immer wieder Wobis, der den Goliath Microsoft ärgerte. Die Auslieferung von DR-DOS als alternatives Betriebssystem war ein solcher Nadelstich. Die Entscheidung für OS 2. I didn't see this. They didn't tell me about it. Is this new? This is OS 2 Warp. This isn't what you're used to using. Word processor, spreadsheet, communications program, personal information manager, database, everything you need packaged in. Weil Microsoft in dieser Zeit eine Schwäche zeigte und Windows 95 nicht rechtzeitig aus Sicht von Wobis ausliefern konnte. Die Kündigung der Verträge von Wobis, weil Liefen die Konditionen und Zwänge von Microsoft als unfair empfand. Diese Gefühle und Gedanken hatten viele andere auch, aber er sprach es mehr als deutlich aus. Im Interview mit der Computerwoche fand er im Dezember 1994 ziemlich deftige Worte.
Wenn wir es jetzt nicht schaffen, ein weiteres marktrelevantes Betriebssystem in der Industrie zu platzieren, dann können wir uns alle als Schafe auf die Microsoft-Wiese stellen. Dann werden wir alle regelmäßig geschoren und kommen, wenn wir alt genug sind, als Lammkeule auf Bill Gates reich gedeckte Tafel.
Wie schon gesagt, die Wortwahl war ein bisschen deftig, aber nochmal zur Klarstellung. 1994 sagte Theo Liefen das. Knapp 10 Jahre, nachdem ein anderer Hersteller mit einem besonderen Film auf dieses Thema und die Gefahr von Abhängigkeit aufmerksam machte. Der berühmte Macintosh-Film, der an das Szenario von George Orwells 1984 erinnerte. Und heute betrachtet muss man sagen, es war auch komisch, das von einem zu hören, nämlich von Theo Liefen, dass man gegen die Marktmacht was tun sollte, der selber eine marktdominante Stellung in dieser Zeit hatte, selbst dafür angegriffen wurde. Komisch ist es auch, das zu hören, wenn man heute den Begriff Betriebssystem zum Beispiel problemlos mit Suchmaschine ersetzen könnte oder KI oder Social Network. Wenn ich heute Veranstaltungen moderiere, die so Titel tragen wie KI, Macht, Daten, denke ich unter anderem an diese Autofahrt und den Abend mit Theo Liefen. Wer sich für diese gerade genannte Veranstaltung interessiert, dazu habe ich im Artikel zu Theo Liefen einen kleinen Absatz drinnen. Interessant ist auch zu sehen, dass die Vormachtstellung, die Liefen Anfang der 90er bei Microsoft gesehen hatte, nicht von einem aus derselben Generation ins Wanken gebracht wurde oder gar gebrochen werden konnte, sondern erst wieder von einer Generation, die gerade mal damals um die 20 Jahre alt waren oder jünger, von der Theo Liefen und ich natürlich nichts ahnten, damals auf unserer Landstraße. Zu dem Zeitpunkt waren ja wir die jungen Wilden mit den wahnsinnigen neuen Ideen, dachten wir. Der Angriff kam dann von denen, die mit ganz anderen Ansätzen, die vor allem Internet- und Online-orientiert waren, an die Sache rangingen. Vielleicht waren die Straßen in Belgien doch zu klein für einen noch größeren und wirklich gänzlich anderen Gedanken, ein Monopol zumindest abzuschwächen. Und so entstand auch dieser Ansatz und Angriff auf Redmond nicht in Europa, nicht in Deutschland, nicht in Aachen. Er entstand dann wiederum in Amerika. Und Microsoft? Ja, reden wir mal von der Ungnade davon, der Gewinner zu sein. Denn hat Microsoft gewonnen? Für eine Zeit und einen bestimmten Markt ganz sicher. In diesen Tagen wurde der 50er in Redmond gefeiert. Zu Recht, wie ich finde, also gefeiert. Die Firma hat ganz ohne Frage Bahnbrechendes geleistet. Standards gesetzt, die wir vielleicht nicht mochten, aber ohne die es das, was wir heute haben, wohl kaum gegeben hätte. Und wer da ruft, alles nur geklaut, weil von MS-DOS bis Windows freundlich ausgerückt viele Anleihen bei anderen deutlich erkennbar sind, dem sei gesagt, auch das ist normal, schon lange. Und wer da ruft, es war aber nicht das beste Betriebssystem, dem sei gesagt, es ist mehr als oft so gewesen bei Technologie, dass nicht der Bessere oder das Bessere gewonnen hat. Also, hat Microsoft gewonnen? Die Herzen der Nutzer? Nein, bis heute nicht wirklich. Es ist erstaunlich, wie viel die Leute aus Redmond geleistet haben, ohne jemals von Herzen Anerkennung bei uns dafür zu kriegen. Als Apple 1987 den Knowledge Navigator als Film zeigte, jubelten die Menschen und beklatschten ihn. Als Microsoft im Allerton Theater in Las Vegas anlässlich der Comdex einige Jahre später einen visionären Film zu dem Motto Information at your fingertips zeigte, herrschte vor allem Skepsis bei den Anwesenden. Der Film ging nur 10 Jahre nach vorne. Der von Microsoft, der Apple-Film, gleich fast 20 Jahre. Den Film kann man in YouTube noch sehen, also den von Microsoft und auch den von Apple. In der Realität setzte aber Microsoft unter Bill Gates kurzfristig mehr an Visionen in nutzbare Realitäten um als John Sculley bei Apple. Und ich meine, was Microsoft betrifft, nicht nur Karl Klammer in Office, der in einem dieser Filme zum ersten Mal als Vision auftauchte. Bei Apple dauerte es noch eine ganze Zeit, in der allerhand visionäre Versprechungen gemacht wurden, der Newton, die aber der Realität nicht standhalten konnten. Übrigens, kurioses Detail am Rande, im Knowledge Navigator-Film ist der Tag, an dem die Geschichte spielt, offensichtlich im September. Und zwar, wie sich einige genaue Beobachter sicher sind, der 16. September. An diesem Tag, in der Realität 24 Jahre später, kündigte Steve Jobs in seiner Keynote an, dass Apple Siri in das iPhone integrieren würde. Ein sprachbasiertes Assistenzsystem. Nimmt man nochmal die Filme als Beispiel, kann man vielleicht festhalten, der Microsoft-Film wurde kritisiert, weil es das ja alles schon gibt. Zugegeben, vieles ja. Aber das Visionäre daran war, dass es im Film problemlos funktionierte. Und das ist kein Witz. Das war eine große und wichtige Vision für uns damals als Nutzer, dass es einfach tut, was es soll. Der Apple-Film war von der vagen Vision einer verbundenen Welt getrieben. Wie das funktionieren sollte, war eigentlich völlig unklar. Aber die Botschaft beider Filme war, wir arbeiten an dieser Zukunft. Apple genauso wie Microsoft. Microsoft hatte das Pech, über lange Jahre der mausgraue, langweilige, aber erfolgreiche Marktgewinner zu sein. Vielleicht auch deshalb, weil man Bill Gates nie so richtig abnahm, dass er das alles lebte und liebte, wovon er sprach. Er konnte es nur machen und verkündete es. Apple, vor allem unter Steve Jobs und natürlich besonders unter Steven Wozniak, das waren die bunten, medialen Gewinner der Herzen vieler Computernutzer. Vielleicht auch nur, weil man Steve Jobs abnahm, dass er das alles auch liebte. Aber auch darüber kann man streiten. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal in diesem Podcast erzählt werden. Und Theo Liefen, der war damals ein Wanderer zwischen den Welten, der sich begeistern ließ von verrückten Ideen und neuen Konzepten. WitchPen als ein Beispiel, Alpha 5000 oder, wer erinnert sie nicht, die Colani-PCs, die so erfolgreich waren und Theo Liefen so viel Freude machten, dass er sogar noch eine Colani-Tastatur entwerfen ließ und bewarb.
Haben Sie schon mal auf einer Weltneuheit ein Nickerchen gemacht?
Ich schon, gerade eben. Denn jetzt gibt es die günstige Colani-Tastatur mit dem neuartigen, bequemen Handkissen. Passend zu allen PC-Marken.
Oder sogar ein Highscreen-Colani-Organizer. 1993 war das.
Phobis, die Leute mit Ideen.
Theo Liefen, ein brillanter Marketier, ein cleverer Geschäftsmann, ein Visionär und der einzige von den dreien, bei denen ich sicher sagen kann, dass er all das lebte und liebte, was er verkaufte. Denn das habe ich immer bei ihm sehen können, wenn ich ihn traf. Wäre er der bessere Gates gewesen? Nein. Jeder der Genannten hat seinen Platz in der IT-Geschichte eingenommen und ihn so ausgefüllt, wie es offenbar sein sollte. Und das ist gut so. Und genau darum, finde ich, kann man ruhig mal begeistert klatschen, wenn Microsoft 50 und Windows 40 wird. Auch wenn man sich nicht immer gut leiden konnte, also wir und Microsoft. Aber Respekt vor der Leistung, der Kraft und den Visionen der Menschen aus Redmond sollte man haben. Und man sollte trotz allem gut überlegen, ob wir gerade nochmal die Chance haben, einen Abzweig zu nehmen. Damit wir nicht am Schluss nur noch über Angebote nachdenken müssen, die wir in Wahrheit gar nicht ablehnen können, weil wir keine Alternative haben. Was damals nicht gut war für uns, ist heute erst recht nicht gut. Also, hingucken und Chancen nutzen. PS, danke an alle, die bisher durchgehalten haben, beim Lesen sowieso, aber auch jetzt hier beim Podcast. Und mein Versprechen, einen Podcast draus zu machen, habe ich hiermit gehalten. Habe ich nämlich im Artikel gegeben. Und PPS, vielleicht mache ich mich ja doch nochmal auf den Weg nach Belgien über kleine Landstraßen. Und wir machen das Porträt über Theo Liefen beim Digisaurier auf dem YouTube-Kanal und auch hier natürlich als Artikel doch noch. Ob er den Rolls noch hat? Also, wenn es denn einer war. Information, der Artikel wurde ursprünglich 2015 geschrieben und hier veröffentlicht. Ich habe in diesen Tagen den Text neu bearbeitet und ergänzt. Die wesentlichen Gedanken zur Zukunft sind aber gleich geblieben, haben aber auch nichts geändert.
Das war Digisaurier History, als ein deutscher Unternehmer Microsoft angriff. Eine Geschichte von Chancen, Möglichkeiten und eines einflussreichen Unternehmers aus den 90er Jahren. Erzählt von Christian Spanik. Mehr Digisaurier gibt es auf allen Podcast-Plattformen, auf YouTube und auf unserem Blog www.digisaurier.de. Und wir freuen uns auch über Abos bei unserem kleinen, kostenlosen Newsletter Digisaurier Momente. Bis bald mal wieder.